Also es hat alle Erwartungen von mir zumindest übertroffen.
Ja, ja, wir hatten beide ein bisschen Schiss. Also
ich hatte nicht ein bisschen Schiss. Ich lag wirklich, ich glaube, ich war 2 Stunden davor auf meinem Hotelzimmer. Ich habe mit so vielen Leuten telefoniert. Ich habe richtig viel geheult und ich war so richtig so, oh fuck, ich krieg das nicht hin. Und es war richtig süß.
Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast
Anna Lucia und
Florentino Osche.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Berlin und mit mir hier sitzen 2 wunderbare Comedians. Herzlich willkommen, Florentino Osche und Anna Lucia. Was geht? Wie geht's euch?
Ja,
sehr gut. Danke für die Einladung. Das ist Jonas Lindemann.
Jonas Lindemann.
Maschine.
Jonas Lindemann.
Wurde noch nie zurück anmoderiert. Ja? Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Dankeschön. War ich das professionell genug?
Das war richig gut.
Das war zu professionell.
Das war mein Name abgelesen, aber ansonsten.
Ja, ich musste noch mal kurz gucken, wer es wäre und wer sitzt hier überhaupt. Aber jetzt bin ich mir im Klaren darüber. Ja, ich habe auch vorher so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, wir müssen jetzt nicht so tun, als hätten wir uns jetzt gerade kennengelernt. Und jetzt bin ich so in diesem Modus, so, okay, jetzt kommt die Antwort. Aber ich dachte, es ist euch würdig, wenn ich das trotzdem professionell mache.
Ja, das war nett, so nur kurz irritierend. Weil das, okay. Aber ja, nee, aber
ich
war gut.
Ich hab gemerkt, dass du ein bisschen überfordert warst.
Ich war kurz, genau. Jetzt, das ist ja eine, okay.
Ey, aber vielen Dank erstmal für eure Zeit und natürlich auch fürs Organisieren der Location. Man sieht ja recht auffällig im Hintergrund, wo wir hier heute sind. Im Downstairs Comedy Club in Berlin. Deshalb natürlich auch vielen Dank an Jan, Felix und Hans, dass wir heute drehen dürfen. Und liebe Grüße an die 3. Ihr steht ja auch hier regelmäßig auf der Bühne. Ihr wart ja auch gestern erst wieder hier. Wie war es gestern? Ihr hattet gestern hier beide eine Show, ne?
Yes, ich habe mal wieder gehostet nach einer Weile. War geil. Florentino Osche hat wie immer abgerissen. Und es war eine gute Show. Hat Spaß gemacht, wie so oft. Aber also ich hatte hier noch keine Show, die nicht hot war.
Ja,
hier ist eigentlich immer gute Stimmung.
Wie lange hast du nicht mehr gehostet vorher?
Ich habe das letzte Mal im April gehostet und jetzt ist Oktober. Ich war ein bisschen nervous, aber es war okay. Ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen eingerostet, aber ich habe hier die Möglichkeit bekommen, mich jetzt hier wieder warm zu hosten und regelmäßig zu hosten. Und ich bin sehr dankbar für und ich freue mich fett, weil das ist der perfekte Comedy Raum hier.
Ja.
Und das ist geil. Habe ich jetzt auch sehr professionell gesagt. Ich bin direkt voll versteift, weil es hier so voll die professionelle Aufnahme ist. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall.
Nee, aber du sprichst ja an. Ich glaube, also wenn es einen Raum gibt, in dem man da gut wieder reinkommen kann mit guter Energie, dann ist es, glaube ich, auch das Downstairs.
Also, ich glaube auch, ja. Also so hier sind die Bedingungen ja optimal. Also
voll, aber ich finde auch so einerseits, andererseits, weil ich finde, der Druck ist auch ein anderer.
Ja, das stimmt.
Schon,
man will dann auch abliefern wahrscheinlich. Ne?
Ja, ja, voll. Aber ich hatte das Glück, ich habe im Lucky Punch Comedy Club von Mittermeier in München habe ich regelmäßig gehostet und deswegen kannte ich dieses Ding von, das ist ein richtiger Comedy Club, ich will jetzt abliefern und das Line-Up ist ja auch geil immer. Also du musst dir, es ist nicht wie bei einer Open Mic, wo du jetzt irgendwie weißt, okay, wenn jetzt der Newcomer ist, dann vielleicht bombt der, dann muss ich das irgendwie rausreißen wieder, sondern das sind alles professionelle Leute hier und dann kannst du eigentlich auch entspannen. Und deswegen, ja, also ich wollte schon gut abliefern, aber es war voll okay und ich bin voll froh, dass ich das jetzt hier regelmäßig machen kann. Flo ist ja schon fucking Urgestein hier, die hat ja hier schon super viele Shows gehostet.
Das ist immer so ein bisschen unangenehm.
Warum?
Irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich weiß halt auch, dass viele Leute irgendwie gerne mal im Downstairs sein würden und dann bin ich so verhältnismäßig oft hier und dann tut's mir das immer so ein bisschen leid vor den Kollegen, weil ich mich dann schlecht fühle. Aber ich weiß es nach wie vor sehr zu schätzen und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich fühle mich mittlerweile auch richtig wohl in dem Raum. Also ich war die ersten 3 Mods auch richtig nervös, hatte teilweise Blackouts und war so richtig so, was passiert hier? Und habe den Raum auch nicht so richtig bekommen. Und jetzt fühle ich mich richtig wohl. Vor allem ist es auch geil, weil ich mag das immer, wenn es eher mehr Leute sind in einem Comedy Club, weil dann siehst du die nicht so einzeln, die Leute. Und es ist alles ein bisschen anonymer und dann kann ich mich mehr entspannen. Und hier siehst du wirklich nur bis zur 2. Reihe und dann ist halt dunkel. Das ist ganz cool.
Ja, ich glaube, mir ist es auch lieber, wenn es mehr Leute sind. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube auch aus den Gründen, die du genannt hast, ja.
Aber hast du jetzt so ein bisschen Blut geleckt und möchtest wieder öfter hosten? Oder erstmal nur auf Stand-up konzentrieren?
Nee, also ich werde auf jeden Fall öfter hosten. Macht mir auch Bock, ist auch geil, ist gutes Training, ist einfach nur geil. Vor allem, wenn du dann schon drin bist, dann ist es ja nicht nur, also vor allem das Crowdwork-Ding, wo du mit dem Publikum interagierst, im Idealfall ist es ja nicht nur Fragen stellen, sie antworten, sondern sie antworten und dann riffst du was darauf und dann trainiert dich das auch in dem Bereich. Und dann ist es, genau, das ist ja nur geil. Also du kannst ja nur gewinnen. Deswegen bin ich voll dankbar, dass ich hier die Bühne kriege und ich war es auch nicht gewohnt, du kommst ja an und du musst ja nur hosten. Das ist alles besonders hier.
Das Ganze drumherum.
Genau, also was auch Sachen voll kümmern, okay
was du ist. Du hast angesprochen, bei einem Open Mic kommt noch deutlich mehr dazu an Orga-Aufwand und das hängt natürlich auch ab vom Wesentlichen, worum es eigentlich gehen
soll. Ja, es ist, dein Kopf ist ein bisschen voll, du musst aufbauen, du musst den Einlass machen, Tickets einscannen, dann auch irgendwie Technik regeln, okay, hoffentlich
am
funktioniert das Mikro
Hut
wirklich.
Am Eingang stehen.
Mit dem Hut am Eingang stehen, so, hey Leute, es ist eine Spendenbasiert. Ja, es ist irgendwie es ist super angenehm. Das ist alles ausgelegt auf Comedians und gutes Stand-up, wie in guten Comedy-Clubs halt. Und es ist ein großes Glück, ist geil. Deswegen, ja, bin ich sehr dankbar.
Nice. Und ihr beide steht ja auch zum Abschluss eurer kleinen gemeinsamen Tour hier auf der Bühne. Doppelsolo-Tour namens Hochgeschlafen. Eure Premiere hattet ihr vor ein paar Wochen, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. In Hamburg war das Ende September.
Ja.
Jetzt mit so ein bisschen Abstand. Ganz allgemein die Frage, wie war's? Wie war eure erste gemeinsame Doppelsolo-Show?
War geil, war süß, perfektes Setting.
Ja, also es hat alle Erwartungen von mir zumindest übertroffen.
Ja, ja, wir hatten beide ein bisschen Schiss. Also
ich hatte nicht ein bisschen Schiss. Ich lag wirklich, ich glaube, ich war 2 Stunden davor auf meinem Hotelzimmer. Ich habe mit so vielen Leuten telefoniert, ich habe richtig viel geheult und ich war so richtig so, oh fuck, ich krieg das nicht hin. Und es war richtig süß. Es waren auch 70 Leute fast da oder so 65, 70.
Ja.
Was voll gut war dafür, dass wir jetzt nicht so immens viel Werbung gemacht haben.
Wir sind nicht super bekannt, wir haben nicht so viele Leute in Hamburg.
Genau, und da sind also dann aber Lenny und Laura von Schnack noch richtig cool eingesprungen und haben ordentlich nochmal nachgeholfen. Und das war richtig schön. Und die haben richtig viel gegeben, fand ich, aber die waren nicht so überfreundlich. Also es war auch schon noch realistisch.
Total, Feedback. Ja, es war gut.
Und es war richtig geil. Also einmal dich halt 45 Minuten auf der Bühne zu sehen.
Ja, das war schön, weil wir hatten
das
uns
so durchzumachen.
Wie viel du hast 45 gemacht, wie viel hast du gemacht?
Ich habe ein bisschen, glaube ich, über 30 und dann halt noch am Anfang ein bisschen länger moderiert.
Ja, genau, wir haben es aufgeteilt, dass Flo Anmod gemacht hat, die Leute ein bisschen warm gecrowdworked hat und dann bin ich hochgegangen, 45 Minuten, das erste Mal in meinem Leben. Richtig geil.
Geil.
Ja, das war auch irgendwie, also es ist voll, also ich hatte, das Längste, was ich gespielt hatte, waren 30 Minuten und da merkst du schon so ein bisschen, ah okay, irgendwie, es kann ja nicht die ganze Zeit hier oben sein.
Ja.
Du musst ja die Leute irgendwie ein bisschen mitnehmen und es ist so ein, und es war geil, so mein Material mal so ausgelegt, alles zu sehen, so ganz lang.
Voll.
Das Flo dabei war ja auch geil, dann konnten wir auch noch drüber reden danach und ihr ging's ja ähnlich. Also sie hat dann auch das erste Mal, glaube ich,
ja,
ich weiß nicht,
das erste Mal so lang und vor allem Bits rausgestrichen aus diesen 30 Minuten, die ich nicht mochte, beziehungsweise die mir zu sexual waren und die habe ich einfach nicht mit reingenommen und ich hatte davor die ganze Zeit so Angst, so, ah, ich habe ja nur so hacky Material. Und dann war ich richtig erleichtert zu sehen, so, ah nee, es geht auch ohne oder so. 95%. Ich finde, ein bisschen ist immer okay drin zu haben, aber so, es geht auch richtig viel ohne. Das war schön.
Ja, was war bei dir das Längste, was du vorher gespielt hattest? So am
25.
Stück.
Also es war jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied, aber ich habe davor noch 3 Tage davor vor dem Halbsolo Komische Nacht gespielt, 2-mal und da spielt man halt 5-mal 20 Minuten und das habe ich einmal in Kassel gemacht, da war es richtig gut und dann in Hannover und das war die Hölle und da war ich so gebrochen von meinem Halbsolo.
Ja, du hast einfach Bootcamp gemacht
davor.
Das war
so intens,
deshalb
bin ich sehr erleichtert, dass dann doch so funktioniert hat.
Ja, das war gut. Gute Taktik auch, ehrlich gesagt.
Weiß
einfach so
nicht.
Gebrochen werden und danach
war,
so, doch, weil danach bist du dankbar für alles,
also
was sie
gegeben. Also wirklich,
da
sitzen ja so viele alte Leute in der ersten Reihe und die haben wirklich, weil das war
ich wollte
so gerade
sagen, komische Nacht ist schon eher älteres Publikum.
Oh, ja. Nur alte Leute und du wirst ja mit einem Jingle hochgeholt am Anfang bei der ersten Show, da gibt's ja keine Moderation. Und dann also waren da wirklich Leute in der ersten Reihe, die so einfach den Kopf geschüttelt haben. Und ich dachte so, Leute, ich sehe euch, das tut weh. Also hört doch bitte auf. Deshalb,
aber im Adina war dann etwas wohlwollenderes.
Ja, das war richtig cool.
Ja,
waren auch sehr viele junge Leute.
Ja,
und gut durchmischt auch so.
Sind ja ein paar für uns auch Frauen gekommen. Und wir sind ja immer noch so, ah, dankeschön, dass du Ticket gekauft hast.
Ja.
Und es ist so, wir waren so überdankbar. Was ja auch völlig berechtigt ist. Also die Leute haben sich ja Tickets gekauft, ja, uns zu sehen.
Und vor allem die Zeit das genommen, schon, einfach so ein Abend frei.
Ja, das ist schon insane. Also das war auch irgendwie doll, nochmal zu merken, ach so, das ist ja das, was du anstrebst mit deiner Karriere, dass Leute Geld ausgeben und Zeit aufwenden, um dich zu sehen.
Mein Ziel ist, dass Leute Geld ausgeben.
Nein, aber ey, ich check schon voll, dass ja schon so diese ersten Schritte, die durchlebe ich ja gerade so Open Mic, da macht man sich jetzt auch, also da ist dann ja oft so im Hinterkopf, okay, wenn es schief geht, okay, es ist ein Open Mic, Spenden massiert, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Dann kommen irgendwann die ersten Ticket-Shows, wo man weiß, hier wurde Geld ausgegeben. Jetzt natürlich nicht speziell für mich, aber halt für das ganze Event und die Zuschauer erwarten was. Und das ist dann ja nochmal ein Schritt mehr. Für mich wurde hier Geld ausgegeben oder für euch beide in dem Fall.
Ja, voll. Ja.
Ihr habt schon vor knapp einem Jahr bei dir im Podcast Flo über die gemeinsamen Shows gesprochen, die damals ja noch in relativ weiter Zukunft waren. Aber da wusstet ihr schon, dass ihr die machen werdet. Und
echt?
Ja.
Ja, daran erinnere ich mich gar nicht. Haben wir gesagt, wir wollen eine Show zusammen machen, oder wie?
Ja, das war ja Ende 23 und habt ihr darüber gesprochen. Ja, was steht nächstes Jahr so an? Ja, wir machen ja ein paar Doppel-Solo-Shows.
Doch, ich erinnere mich, weil der erste Termin stand da schon, Flensburg oder so. Und dann haben wir drüber gesprochen.
Ach, funny, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ah ja, danke.
Da siehst du mal, Jonas Lindemann.
Ja, Maschine.
Da hat sich das Journalistikstudium doch gelohnt, dass ich das noch rausgefunden habe. Und da hast du gesagt, Flo, ich will richtig geile 30 Minuten haben. Ist natürlich ein logischer Vorsatz, den man hat, wenn man sich das vornimmt, ein Doppelsolo zu spielen. Aber würdest du auch sagen, das ist euch beiden jeweils gelungen? Also wart ihr dann noch richtig happy mit dem Material, was ihr dann am Ende hattet?
Ich war sehr happy mit Annas Material. und bei mir waren es so, also ich würde sagen, so 20 Minuten, mit denen bin ich richtig happy. Und dann waren so nochmal 5, mit dem bin ich schon ziemlich happy, und so 5, wo ich denke, das war auch, ich muss die halbe Stunde irgendwie noch füllen, so. Und da kann ich auf jeden Fall nochmal, muss ich rüber. Aber Anna war richtig nice.
Okay, alright. Also na gut, ich weiß, ich kann deinen Blickwinkel auf dein Ding nicht ändern, aber ist okay. Ich war happy, ich war vor allem happy, weil ich gemerkt habe, man teilt als Comedian ja sein Material manchmal ein nach A-Material, B-Material, C-Material, da muss ich noch, also A-Material, so, das funktioniert bei so gut wie allen, damit hole ich so gut wie alle Altersklassen ab, egal wie die Stimmung ist, bla bla. B-Material, funktioniert mal, funktioniert nicht so gut, C-Material, da muss ich noch dran arbeiten. Und ich habe 2 große A-Material, lange Bits nicht gespielt, weil ich gucken wollte, wie der Rest so ist. Und dann war ich happy zu sehen, okay, der Rest funktioniert auch gut, kann ich teilweise noch dran arbeiten, aber es war cool zu sehen, wie das alles in ein Ding passt und auch den roten Faden irgendwie zu sehen, weil ich verfolge schon seit nach einem Jahr habe ich gedacht, okay, wenn ich mal ein Solo spiele, will ich einen roten Faden haben und ich will gut die Bits verbinden, und ich habe gemerkt, das kann ich ganz gut, weil bei mir ist immer viel so autobiografisch und so. Und es war irgendwie cool zu sehen. Also ich war auf jeden Fall zufrieden. Da ist auf jeden Fall auch Luft nach oben. Aber es war cool zu sehen, okay, ich kann das ja eigentlich. Und 45 Minuten sind nicht insane und sind nicht verrückt und sind machbar.
Aber das ist dann ja noch umso krasser oder etwas, worauf man stolz sein kann, wenn man sagt, ich lasse 2 A-Material-Bits weg und habe trotzdem geile 45 Minuten.
Wie lang waren die A-Material-Bits?
Ich glaube, das wären nochmal 6 oder 7 Minuten gewesen.
Insgesamt?
Genau, also die 2 zusammen. Krass. Und dann habe ich auch noch ein Bit rausgelassen, das ich gerade nicht so gerne mag, an dem ich noch arbeiten will. Also generell war es einfach schön zu sehen, ich habe ja noch mehr, an dem ich arbeiten kann, was schon ein bisschen aufbereitet ist. So. Also das war einfach schön zu sehen. Es waren jetzt nicht 45 Minuten komplett durchgehend A-Material, aber ich glaube auch, das ist okay, weil selbst wenn es das Allerbeste vom Besten ist und du durchballerst, das Publikum kann ja auch nicht, irgendwann kann es ja auch nicht durchgehend lachen. Ja. Es ist okay, wenn da manchmal Stellen sind, wo du ein bisschen länger Setup hast und dann einen großen Lacher am Ende.
So. Ja, auch voll. So ein bisschen Verschnaufpausen.
Und das Wichtigste irgendwie, was mir halt aufgefallen ist, ich glaube bei uns beiden, auf der Bühne klang es dann, glaube ich, immer ein bisschen ruhiger, aber wenn man im Publikum saß und als ich dir zugeschaut hat, die waren voll, oder ich auch, wir waren so richtig interessiert, so, und das war so spannend.
Ja, die haben dir zugehört.
Man wollte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja. Das merke ich auch immer bei Fred, wenn der so lang Storytelling-Bits erzählt und dann vielleicht mal so 20 Sekunden kein Lacher kommt. Man ist trotzdem so, erzähl mir mehr, ich will's wissen.
Ja.
So.
Ja, das ist ja auch ein Unterschied. Also das entwickelt man ja auch selber irgendwann auf der Bühne, das Gespür dafür, okay, die sind gerade ruhig, es gibt keine Lache, aber auch einfach, weil gerade gar keine Spannung im Raum ist oder so. Oder die sind trotzdem noch bei mir und hören mir zu. Und es ist auch okay, wenn gerade mal kurz kein Lacher kommt.
Das ist schön gesagt mit der Spannung. Ja, solange Spannung da ist, ist alles gut. Und es muss nicht, also klar, dieses Laughs per Minute, das ist eine gute Richtlinie, aber Spannung auch, Energie, so das ist das Wichtigste, glaube ich. Vor allem bei einem Solo, dass die Energie einfach passt.
Und zu checken, dass halt so ein Solo was komplett anderes ist als ein 10-Minuten-Spot irgendwie, wo du so schnell wie möglich alle von dir überzeugen musst und bam, 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 du lässt dir keine Zeit. Und wir hatten das auch beide, dass wir einfach mal so, naja, und dann so ein bisschen von links nach rechts auf der Bühne und so 3 Sekunden einfach mal so kurz angekommen sind, was man halt bei einem 10-Minuten-Spot jetzt nicht so macht immer, oder ich zumindest nicht.
Ja, aber es sind natürlich jetzt, diese Shows sind natürlich auch nur ein kleiner Teil eurer aktuellen Termine. Es war ja einiges los bei euch in den letzten Monaten. Ihr seid beide viel unterwegs, ihr habt beide einen vollen Kalender. Was immer ein gutes Zeichen ist, das ganz gut vorangeht mit der Karriere. Ich habe gerade schon eure gemeinsame Podcast-Folge angesprochen von Ende 23 und da habt ihr dann auch so gesagt, ja, was habt ihr so für Vorsätze für 24 und ihr hattet beide so euch gar nichts konkret vorgenommen, so wirklich. Und jetzt ist ja doch ein bisschen was passiert.
Ich muss diese Podcast-Folge jetzt auch mal anhören, was du da immer erwähnt.
Ich habe sie ja gestern noch geschaut, also der Eindruck ist noch sehr
ja,
frisch.
Ja, krass, okay. Das.
Ja. Du bist dieser eine Klick.
Dieser eine Hörer.
Genau, und da hattet ihr jetzt keine konkreten Pläne, aber es ist ja doch jetzt einiges passiert. Jetzt 24 neigt sich auch schon wieder so dem Ende zu. Wie blickt ihr so ein bisschen auf die vergangenen Monate zurück? Die Geschwindigkeit hat ja bei euch beiden nochmal gut angezogen, was Buchen angeht, Aufzeichnungen, bei dir natürlich Opening, auch viele, Anna, waren ja einige Themen.
Ich bin ehrlich, es ist so viel, ich kann erstens nicht glauben, dass das Jahr schon vorbei ist und ich kann zweitens nicht glauben, wie viel passiert ist. Und deswegen habe ich es auch noch nicht ganz verarbeitet und deswegen kann ich es auch noch nicht so richtig Revue passieren lassen. Aber es waren, also ich habe unfassbar viele Chancen bekommen, ich habe unfassbar viel Zeug gemacht, wovor ich so Angst hatte, also wo ich auch wirklich dieses eklige, man will ja immer aus der Comfortzone raus, so, aber dann ist man in der Situation und denkt, oh nein, ich fühle mich schlecht, ich habe gerade mein Leben.
Ich will wieder
schlecht
in die Comfortzone.
Ja. Und das habe ich viel gemacht dieses Jahr und es war psychisch unfassbar anstrengend, aber auch geil. Ich habe es noch nicht ganz verarbeitet. Es war auch sehr viel verschiedenes Zeug, was gut ist, aber dieses Jahr war für mich auch klar, ich werde einfach zu allem Ja sagen und alles ausprobieren. Und viel davon war auch nicht so mein Ding. Aber jetzt weiß ich das und es war gut. Und ich bin viel auf die Fresse geflogen. Das war peinlich. Aber es ist auch ein bisschen egal, weil ich will es ja noch lange machen. Und dann gucke ich vielleicht in ein paar Jahren drauf und denke, oh nein, sie hatte keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Und aber man lernt aus allem. Und deswegen mache ich gerade auch alles. Und dann kann ich hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen mehr, okay, das kann ich gut, das mag ich nicht so gerne. Also ist ja voll der Luxus, wenn du auch die Wahl hast und dann Sachen auch ablehnen kannst und so und dann auch gucken kannst, nicht nur was kann ich machen, sondern was will ich machen. Und gerade mache ich noch alles, was ich machen kann. Und irgendwann hoffentlich vor allem nur noch das, was ich machen will.
Ich glaube, es ist auch so ein relativ üblicher Verlauf oder eine Entwicklung, dass man zu Beginn von einer Karriere, also egal jetzt ob Comedy oder sonstige Künstlerkarriere oder Selbstständigkeit oder was auch immer, dass man am Anfang einfach echt, wie du sagst, zu allem möglichen Ja sagt und dann halt erst sich mit der Zeit erlauben kann und auch erlauben will, wo man selektiert.
Ja, weil auch wann kommt der Punkt? Also ich will das auch nicht für, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass du Angebote kriegst, dass du Chancen kriegst, so. Das will ich auch überhaupt nicht als selbstverständlich nehmen. Deswegen, ich bin super dankbar für jede Chance, die ich kriege.
Ja.
Und dann mache ich die auch. Und dann ist ja auch ganz gut, wenn du merkst, geil, dass ich das machen durfte, aber es war jetzt nicht so mein Ding. Also ihr profitiert nicht so viel davon und ich profitiere nicht so davon. Aber war geil, dass ich das jetzt weiß. So.
Ja.
Du lernst dich selber besser kennen, das war ganz gut.
Eine sehr große Chance war ja auch, dass du viel geopend hast für Moritz Neumeier immer mal wieder.
Krasser Typ, Alter.
Also ich glaube, gerade das dürfte ja eine große Bedeutung für dich haben, denn ich habe auch deine Podcast-Folge mit Philipp Wefel gehört. Liebe Grüße an der Stelle. Und da hast du auch nochmal davon gesprochen, deine erste Aufzeichnung für die Till Reiners Happy Hour.
Yes.
Die dürfte jetzt ziemlich genau ein Jahr her sein, Oktober 23.
Ja. Das ist krass, sehr gut in seinem Job. Es ist krass. Also überhaupt nicht
Dankeschön.
Krass. Wir wussten
vielen
das schon,
Dank.
Aber es ist schön, das jetzt auch mal live zu sehen. Okay, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Für Komplimente kannst du mich immer unterbrechen. Und da meintest du, dass du da im Backstage warst. Das war auch so eine richtig große Aufzeichnung für dich. Und dann liefen da natürlich diese ganzen Größen rum und du dich da auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt hast. Und da unter anderem Moritz Neumeier saß und du ihn nicht beim Lesen stören wolltest. Ja. So. Und Und ein paar Monate später machst du halt Opening für ihn. Ja. Also,
ja, ja.
Was ist das für ein Gefühl, wie sich das dahin entwickelt hat?
Ja, es ist halt, es ist ja nur das Einzige, was dich abhält, normal zu einer Person zu sein, ist das, was du auf die projizierst. Und ich habe halt mich voll einschüchtern lassen von diesem Image, was ich von ihm hatte, weil ich kannte nur den Namen und der hat es geschafft, so mäßig. Es hat ihn absolut gar nicht gestört, wenn ich ihn beim Lesen unterbrochen. Also auch absurder Gedanke so. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt gemerkt habe, ja, das ist halt ein extrem begnadeter Künstler, der geile Scheiße macht, der mir eine Chance gegeben hat, jetzt mich mitnimmt auf Tour, mir Einblicke gegeben hat, die ich sonst nicht kriegen würde. Aber auch ein normaler Typ, guter Mensch, einfach mit dem kann man gut hängen. So, ja, und das hat mir geholfen, halt so ein bisschen diese, das kann ich nicht immer abschalten, aber man hat ja oft wie so einen Schleier über die, also man kann Leute nicht als Leute sehen manchmal.
Ja.
Und das hat mir jetzt geholfen, einfach runterzukommen, wenn ich jemanden sehe, den ich aus dem Fernsehen kenne oder der so mal mein Idol war, also immer noch ist, einfach zu checken, okay, chill, das ist ein normaler Mensch, der ist einfach sehr gut in seinem
Dass
Job.
Dass diese Wand dazwischen so weg ist.
Genau. Ja. Also die Wand kriege ich nicht immer weg, weil manchmal ist einfach so viel Ehrfurcht da und so viel Respekt und so viel Bewunderung, dass du denkst, wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, dann mag er mich nie und dann kann ich nie, genau, so. Und einfach zu merken, nee, das sind mittlerweile ja auch irgendwie Kollegen und die sind ja auch, die wollen ja auch alle Nachwuchs und die engagieren sich auch alle für neue Leute und die sind nett und ich kann normal mit denen reden. Also da hat mir das einfach geholfen.
Ihr habt euch da, ich nenne es jetzt mal kennengelernt bei dieser Aufzeichnung von einem Jahr. Und wann kam dann, dass du das erste Mal das Thema auf, hey, willst du bei mir Opening machen?
Weiß ich leider nicht mehr. Ich glaube, er hat mir relativ knapp nach der Aufzeichnung aber schon geschrieben und meinte, hey, ich fand den Auftritt super, wenn du magst, komm mal mit zu ein paar Terminen. Und dann durfte ich da mit ihm und Hinner Köhn. Und ich glaube, es war Impro-Tour. Und das war auch nochmal insane. Das hat mir auch nochmal voll die Augen geöffnet, weil das waren so 200er, 300er Räume, wo er einfach ein ganzes Programm improvisiert hat am Abend, was halt auch nur Moritz Neumeier machen kann. Moritz fucking Neumeier, Alter, ich schwöre. Und dann hat er mich und Hinnack mitgenommen und mir hat er gesagt, Anna, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist dein A-Material spielen, teste ruhig. Und ich war so, ne?
Also du kannst ja wahrscheinlich auch Leuten hin mit Ehrfurcht und Druck und ich will abliefern und dann sagt er, agier mal wie bei einem Open Mic quasi.
Genau. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, so sieht er das und also einfach so seinen Blick auf Stand-Up auch zu sehen und auf die Shows und sein Publikum kennenzulernen, dass er sich ja auch super hart erarbeitet hat und dann auch zu merken, so krass, das sind 200 Leute in verschiedenen Städten in ganz Deutschland, die Tickets kaufen und Zeit aufwenden, um ihn zu sehen. Flo und ich haben es jetzt geschafft in Hamburg, dass ein paar Leute zu uns kommen und waren da schon.
Ja.
Und das ist ja, also das nochmal zu sehen, so boah, krass, das geht, dass hunderte von Leute dich sehen wollen. Aber das braucht ja auch so viel Zeit, sich das zu erarbeiten.
Ja, steht ja auch schon ewig auf der Bühne.
Insane. Und dann zu sagen, okay, ich nutze jetzt dein Publikum aus, um mein Zeug zu testen. Ich hatte voll Angst davor, aber ich habe am Ende gemerkt, nee, es war voll okay und es war auch nie schlimm oder so. Manche Sachen haben halt nicht gezündet, aber das war okay. Weil es war Moritz Neumeyers Show und der reißt es am Ende raus und ich bin egal. Und ich darf das ausnutzen und es war geil. Also es war riesen Chance. Wir durften auch so Impro-Spiele spielen. Also der Typ ist fucking großzügig und einfach ein cooler Typ. War geil.
Wär das so das Highlight, was du so hervorheben würdest? Oder gab es noch irgendeine Aufzeichnung so, wo du sagen würdest, boah, das war auch
von diesem Jahr?
Ja, so aus den letzten Monaten. Es waren ja sehr viele Aufzeichnungen.
Nee, ich würde schon sagen, das war so mit eins der Highlights, auf jeden Fall.
Ja.
Ich will jetzt auch keine Aufzeichnung, es waren halt so, also jede Aufzeichnung war eigentlich ein Highlight.
Nein, man muss ja jetzt auch keinen Wettbewerb daraus machen.
Genau, aber das war schon ein Highlight, einfach weil das so viel auf einmal war. Das war so realisieren, das ist ein normaler Typ, der einfach sehr gut ist in dem, was er tut. Das war realisieren, es ist okay, vor 200 Leuten nicht nur das Allerbeste vom Besten zu präsentieren, sondern auch da einfach Dinge auszuprobieren. Und es war auch Tourleben kennenlernen, wie es sein könnte.
Daran zu wachsen auch, ja.
Genau. Und auch einfach zu sehen, boah, krass, Tourleben ist ja gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Also wenn du den Rahmen richtig setzt, kann es sogar Spaß machen.
Mhm.
Wenn die Leute cool sind, wenn du auf dich achtest, wenn du auf dich hörst, dann kann das sogar richtig geil sein. Und das war auch schön, weil ich hatte immer Angst vor diesem Tourleben-Aspekt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber also ich bin nie gereist viel vorher. vor Comedy. Mich hat das am Anfang richtig gestresst, ICE zu fahren. So, das war für mich richtig anstrengend. Ich war gestresst, ich war unruhig, ich konnte nicht runterkommen. Ich habe schon 2 Tage vorher immer so, oh nein, morgen ICE. Und jetzt habe ich gemerkt, es kann so angenehm sein, wenn du dich dran gewöhnst.
Wenn du es gut planst.
Wenn du es gut planst, ja. Wenn du auf dich hörst, wenn du auf dich achtest. Und das war mega schön, einfach um zu merken, Stand-up ist nicht nur geil auf der Bühne, sondern alles drumherum kann auch angenehm sein, wenn du es richtig planst und auf dich achtest und, ja, und so. Also das war schon auf jeden Fall ein Highlight, wofür ich Ihnen auch immer dankbar sein werde. Das war voll schön.
Also das Rumkommen und die Leute kennenlernen und danach rumhängen und so weiter. Ich glaube, das ist auch, also sind so viele wichtige Faktoren. Also wenn man grundsätzlich Bock darauf hat, dann können die auch extrem viel ausmachen.
Ja, und auch dieses so, das Drumherum, dieser Rahmen vor der Show, Soundcheck, wie redest du mit den Leuten, wie sind die Leute drauf, die Techniker, wie ist alles? Also es ist ja, du kommst wie in so, es ist ja ein neuer Arbeitsplatz jeden Tag.
Ja.
Und eigentlich muss man sich ja voll anpassen und voll viele Dinge beachten. Aber wenn man, ich glaube, man muss das wollen, man muss da Bock drauf haben, muss der richtige Typ für sein. Aber es kann voll entspannt sein, wenn du merkst, die erleben das sowieso jeden Tag. Die sind da für dich, die bereiten das da vor für dich. Ihr seid ein Team, alles gut. Für den Abend gebt ihr alle euer Bestes so. Also es war faszinierend für mich, das alles mal in so einer Woche zu sehen. Und danach bin ich auch noch mal mit ihm getourt und es war immer super angenehm. Und das ist natürlich nicht immer so, aber das hat mir gezeigt, es ist wichtig, das mit welchen Leuten du... Ja, also war geil.
Wie war es bei dir, Flo? Was würdest du sagen, was waren so bei dir die Highlights und so die
intensivsten Phasen?
Nee, so, okay. Wir müssen das hier ein bisschen durchgehen, wenn man zu dritt ist.
ich hänge da noch gerade so.
Du kannst auch dazu was sagen, wenn du dazu was sagen möchtest,
nee,
kannst du auch dazu
was
sagen.
Nee, das ist insane. Das freut mich erstmal mega krass und glaube, ich bin halt noch so ein bisschen an einem anderen Punkt als Anna, was auch völlig okay ist. Aber das Jahr war auch für mich mega viel. Ich bin unglaublich, unfassbar dankbar und glücklich, wie dieses Jahr gelaufen ist für mich auf allen Ebenen. Und ich habe aber sehr viel irgendwie an mir arbeiten müssen erstmal und an meiner Einstellung und an meinem Selbstbewusstsein, was eine Zeit lang richtig krass weg war. Also ich würde so sagen, es war so 6-8 Monate wirklich, also so gut wie nicht existent. Es gab viele Abende, da habe ich mich wirklich fast wie eine Platzverschwendung auf der Bühne gefühlt. Das war wirklich extrem. Und dann ist viel passiert in dem Jahr und ich merke, dass ich jetzt endlich langsam wieder zu dieser Stärke zurückgelange, die ich lange Zeit nicht hatte. Und das ist für mich eigentlich mit so das größte Geschenk, was ich aus diesem Jahr nehme. Und ansonsten, ja, die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, die Kontakte, die ich geknüpft habe, die Angebote auch. Also ich habe auch so insane viele Privilegien, was das angeht. Und bin so dankbar, dass es Leute gibt, die sich immer wieder für dich einsetzen, die dich fördern und dir eine Bühne geben. Und dann kommen auch wieder Ängste dazu, ich kann das jetzt nicht ablehnen, weil wenn ich das ablehne, dann bin ich weg vom Fenster oder ich wirke arrogant. Dann, okay, die geben mir die Chance, jetzt muss das aber auch klappen. Und letztendlich, das ist ja, also zum Beispiel, was du auch hattest mit diesen Menschen, dass man diese Menschen dann, diesen Vorhang, diesen Schleier so ein bisschen verliert und man sieht die Menschen, das habe ich auch und das ist richtig angenehm, dass das langsam kommt. Aber ich war zum Beispiel, da habe ich es so krass gemerkt, vor einem Monat oder so in Köln bei der Quatschclub-Aufzeichnung und dann saß ich einfach mit Atze fucking Schröder so im Backstage und der saß so hier und der hat mich dann so Fragen gefragt und war so, ja, es war ja lustig und ich war so,
so ein lieber Typ auch, ne?
Ja.
Und du bist so,
oh mein Gott.
Also bei ihm kommt ja auch noch dieser Faktor der Kunstfigur hinzu.
Voll.
Für die man ihn halt nur kennt. Und also ich habe ihn jetzt noch nie persönlich kennengelernt, aber ein Kollege von mir ist auch ganz gut mit ihm befreundet und hat auch mal Interviews mit ihm gemacht und auch die Interviews und so dachte ich mal, also er ist so sympathisch, dieser Mensch.
Absolut. Unglaublich. Ja. Und also nicht, dass ich vom Gegenteil ausgegangen bin, aber ich bin dann trotzdem immer überrascht, dass das dann so ist. Und es war irgendwie so für mich wie Kindergeburtstag und jemand hat sich als jemand aus meiner Vergangenheit verkleidet und ist jetzt hier so und wurde gebucht. Und ich war so, ah krass, du existierst. Und da merke ich dann immer so, wow, was passiert hier gerade? Das ist schon krass. Und das ist krass, dass ich das alles erleben darf. Und ich genieße das auch wirklich noch richtig doll. Aber ich habe dann auch so zum Beispiel, Hazel war vor 2 Wochen hier. Ich war so angespannt, weil ich sie so doll bewundere. Mhm. Und dann kam sie nach der Show zu mir und hat so richtig liebe Worte gesagt. Und ich war, also es hat mich so glücklich gemacht.
Und dann hat sie dich auch noch in ihren Vlog geholt.
Ja, dann ich war auch in ihrem Vlog. Und das hat mich richtig gefreut. Das, also so diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die sind für mich sehr bedeutend, sehr bedeutsam. Ja. Und das Vertrauen, was in mich gesetzt wird, es überwältigt mich immer wieder so. Mhm. Und natürlich kommen da auch Gegenstimmen dann aus einer anderen Richtung, die so sagen, ja, aber das ist ja ziemlich unverhältnismäßig und es mag auch alles sein, aber ich versuche einfach immer mehr diese Stimmen einfach nicht so zuzulassen, weil es bringt mir ja gar nichts. Also unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, aber es bringt dich ja null weiter, wenn du die ganze Zeit denkst, ja, okay, ich bin hier, aber eigentlich sollte ich nicht hier sein. So. Ja, ja. Und dieser,
also was ist auch die Alternative? So, genau. Okay, wenn ihr das jetzt sagt, dann breche ich alles ab. Oder
ja. Und mit diesen ganzen Sachen kam immer mehr Confidence jetzt und basierend auf dieser Confidence entwickle ich gerade auch so viel Material in einem Tempo, wie es ewig, ich glaube, vielleicht sogar noch nie so gemacht habe. Und ich gehe mit 9 Ideen rauf und die sind nicht sofort A-Material, aber die funktionieren auf so einer Grundbasis irgendwie. Und das ist so ein schönes Geschenk und Jahresergebnis für mich.
Also ich glaube, das ist so aus Künstlersicht das beste Geschenk, was man haben kann. Greift, also ich wollte es eh aufgreifen, weil du warst ja auch bei Philipp für den Podcast zu Gast mit Rebecca. An der Stelle natürlich auch noch liebe Grüße an Rebecca. Und da, das war ja so vor 3 Monaten oder so im Sommer und da meintest du auch schon, ey, ich habe gerade voll die gute Phase, was Comedy angeht, gewinne wieder voll Vertrauen in mich selbst auf der Bühne. Ja. So ein Glow-Up nochmal.
Ja.
Du hast es gesagt.
Ja, ja. Nee, ist so.
Ja.
Ist so, ich stehe auch dazu.
Und es gibt ja immer mal wieder solche Phasen, aber die können ja auch immer so ganz schnell, also das kann ja manchmal extrem schnell wechseln von Woche zu Woche, aber dann konntest du es quasi jetzt über mehrere Monate hinweg den Flow mitnehmen.
Es wird sogar immer noch besser.
Oder noch besser.
Das ist so insane, wie krass mein Leben sich verbessert hat. Es ist wirklich schön. Ja. Schön.
In der gleichen Folge hast du auch ein bisschen über die Aufzeichnung für Magenta TV gesprochen. War ja auch hier im Downstairs. Ja. Für alle, die jetzt nicht so im Thema sind, Felix Lobrecht hatte ja während der Europameisterschaft bei Magenta TV eine Show namens Comedy Halbzeit. Und da waren du und Rebecca auch im Line-Up. Und dann hast du erzählt, dass ihr mit einem Tesla abgeholt wurdet für diese Aufzeichnung.
Ja. Oh mein Gott.
Von einem Chauffeur.
Ah, stimmt.
Und dass du da auch in diesem Tesla dann so diesen Moment hattest, was du gerade beschrieben hast, so, was passiert hier eigentlich gerade? Habt ihr beide das öfter in den letzten Monaten und macht euch das stolz in diesen Momenten oder was macht das, wenn ihr das so mal euch vor Augen führt?
Also ich glaube, stolz ist es nicht, weil das ist ja dann wirklich was, wofür ich gerade nichts geleistet habe, dass mich jemand im Tesla abholt. So, also, aber es ist eher dieses, boah krass, das sind die Begleitsymptome von dem, wofür ich ja schon jeden Tag aufstehe, arbeite, an mir selbst arbeite, für meine Bühnensachen arbeite und dass das dann wirklich so sichtbare Sachen im Umfeld verändert, auch wenn die dann nur einen Tag oder vielleicht mal nur 20 Minuten Autofahrt sind, aber so, what the fuck, da fährt jemand mich von zu Hause bis zu einer Show, wo ich gebucht bin, von dem gerade erfolgreichsten Comedian Deutschlands. Also was, das sind eher diese Umstände, die das Gefühl dann in dir, dass du vorankommst, irgendwie spiegeln, bestärken. Ja.
Wie ist es bei dir?
Das ist eine richtig gute Antwort. Ich habe die Frage schon wieder vergessen. Aber
ob du manchmal auch so Momente hast, wo du dir so vor Augen führst, so diese Frage, die man sich dann stellt, was passiert hier eigentlich gerade? Und was, welches Gefühl das dann so in einem auslöst?
Okay.
Also ob es stolz ist oder was macht das mit dir?
Also ja, ich habe jede Woche eigentlich kurz den Moment. Mhm. Vor allem aber, weil ich halt gerade seit diesem Jahr von Stand-up leben kann. Und das halt noch insane ist für mich, so. Also vor einem Jahr hatte ich noch Werkstudentenstelle, Studium und parallel Stand-up. Es war so viel und jetzt lebe ich meinen Traum und es ist insane. Und ich habe Angst. Aber das, ja, deswegen habe ich mindestens einmal die Woche so,
ja,
oh mein Gott, so. Und dann gibt's natürlich so Chancen, wo du deine Helden triffst oder irgendwo bist, wo du immer hin wolltest und dann denkst du kurz, ah, verkack's nicht, bitte.
Ja.
Oh nein, ich hab Angst. Aber es ist auch, ah, geil, ich kann hier sein. Ich kann ja das machen gerade. Geil, also das dass ich das ausprobieren darf. Also es ist beides. Mhm. Ich weiß nicht, ob es überwiegt. Ich glaube, es ist 50-50.
Ja.
Und manchmal überwiegt, also es ist immer 50-50 bei mir. Und manchmal, je nachdem, wie ich drauf bin psychisch, kann ich dann mehr auf das Positive gehen oder lass mich vom Negativen ein bisschen runterkriegen. Aber man macht immer weiter und dann passt.
Ja. Wie wichtig war für dich auch der Schritt, du bist ja dieses Jahr von München nach Berlin gezogen?
Ja.
Wie entscheidend? Da freut sich jemand.
Ja.
Da freuen wir uns natürlich alle hier.
Wie süß war dieser Moment gerade. Ihr seid cute.
Ich fand es von Philipp auch voll schön gesagt, weil man irgendwie der heißeste Transfer des Sommers hat irgendwie so
ja, so ein Kind.
Wechselt von München nach Berlin. Da war ich als Fußballfan natürlich direkt hooked bei dieser Anmoderation.
Ach, ist das Fußballanspielung gewesen?
Ja,
also glaube ich. Also er ist auch Fußballfan und so Transferfenster.
Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, oh, ist süße Formulierung. Das ist ja nett. Okay, ja, gut.
Seit wann genau bist du jetzt noch hier?
Seit April.
Und wusstest du ab dem Punkt schon, okay, ich lebe jetzt von Comedy? Oder bist du deswegen hier hingezogen, um das nochmal mehr zu befeuern?
Ich bin nicht hergekommen, um das noch mehr zu befeuern. Ich wollte schon immer nach Berlin ziehen eigentlich. Vor allem, als ich angefangen habe mit Comedy. Weil ich komme aus München und da geht comedymäßig auch super viel. Aber ich fand die Stadt Berlin einfach immer faszinierend. Ich war immer mit der Schule, so Schulausflug. Und ich fand es so toll und aufregend. Und dann war ich immer wieder hier für 2 Wochen oder einen Monat. Und dann dachte ich, ja. Also ich will schon. Und es ist halt schon so, dass du hier Leute siehst bei Open Mics, die so deine Idole sind. Also Till Reiners ist hier regelmäßig, so Phyllis Taschdan, Felix Lobrecht, so. Und dann siehst du die alle regelmäßig und ich glaube, das macht was mit dir. Weil wenn du so Genies, also so einfach, eklig formuliert, einfach exquisite Comedy siehst die ganze Zeit und in denselben Shows bist, dann spornt dich das ja an und du denkst, das ist so krass, aber die haben ja auch dafür gearbeitet. Wenn ich so hart arbeite, dann komme ich da vielleicht auch hin. Und dann ist das für mich so eine Motivation, ständig von diesen Leuten auch umgeben zu sein. So. Und die Stadt, ich wollte in die Stadt und ich wollte Stand-up-mäßig, es ist ja einfach nochmal was anderes. Und
es ist schon auch ein Bootcamp hier. Also
es ist auch ein
auch
bisschen
was so,
ein Bootcamp,
was so Open Mics
auch sozial,
angeht. Also,
was die
auch
Szene
sozial,
angeht.
Aber auch in Sachen Comedy einfach, allein die Anzahl der Shows hast du halt in keiner anderen Stadt. Und auch die verschiedenen Arten von Shows, von Mini-Räumen, Mini-Crowd bis große Crowd und selbst von Bezirk zu Bezirk ist ja manchmal der Humor anders.
Ja.
Und so. Also du kannst ja hier alles Mögliche mitnehmen einfach.
Ja, voll. Also, ja, hat einfach Sinn gemacht für mich. Und ich bin total happy hier. Also,
sehr gut.
Es ist nur geil bis jetzt.
Und du als OG-Berlinerin bist froh,
ja,
dass jetzt eine Münchnerin mehr in der Stadt
ist. Auf jeden Fall. Also, es tut mir wirklich leid für München, aber ich freue mich sehr.
Jetzt haben wir natürlich viel über eure derzeitigen Shows, Aufzeichnungen etc. gesprochen oder über die jüngste Vergangenheit. Aber für alle, die euch jetzt noch nicht so ewig verfolgen, können wir auch noch einmal so an die Anfänge, ganz am Anfang schauen, weil euch beide eint ja, dass ihr nach eurem ersten Auftritt erstmal ein paar Monate nicht aufgetreten seid.
Ja, echt?
Ja.
Ich auch schon wieder vergessen.
Dass du, glaube ich, erstmal ein paar Monate danach dachtest, nee, ich will jetzt nicht direkt wieder auf die Bühne und bei dir war es ähnlich. Vielleicht könnt ihr einmal beide so für euch skizzieren. Wann war das und wie lief so der erste Auftritt ab? Habt ihr da noch klare Erinnerungen dran oder ist das so alles schon zu lange her?
Ich habe mir lustigerweise vor 4 Tagen meinen ersten Auftritt nochmal angeschaut und ich bin so weggecringed innerlich. Und es war aber für damalige Verhältnisse durchaus solide, aber es ist halt so gestellt gewesen. Das war krass zu sehen, dass ich das war vor 2,5 Jahren. Und
du warst noch 19, glaube ich, ne? Oder in der Nacht zu deinem 20. Geburtstag.
Ich war 6 Stunden vor meinem 20. Geburtstag. Und ich wollte unbedingt mit 19 auf die Bühne, weil ich dachte so, dann kann ich irgendwann mal erzählen, ich war als Teenager schon auf der Bühne.
Okay.
Und
das war Anfang 2022.
Genau. Ja. 22 und dann war es gut, es hat mega Spaß gemacht, ich war richtig hyped, aber dann hatte ich so die nächsten 2 Monate so oder 3 Monate so 1-2 Auftritte so ab und zu und da lief es dann erstmal nicht so, weil ich auch wie Anna, glaube ich, am Anfang dieses Denken hatte, ich muss jedes Mal jetzt was komplett anderes und Neues haben und das ist natürlich absurd und ja, ich glaube, das ist es grob.
Wo war dein erster Auftritt?
Im Comedy Flash.
Ich glaube, ich habe dich übrigens dann ein paar Monate später, vielleicht waren es dann noch unter 10 Auftritten oder so, habe ich dich da gesehen, weil ich habe dich mal im Juni, Juli oder so 22 gesehen und das ist mir jetzt erst wieder klar geworden, also da kannten wir uns natürlich noch nicht, war einfach als Zuschauer da, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich weiß aber noch, dass es ein stabiles Line-Up war, weil du warst da. Jan Overhausen war da, da stand er noch selber regelmäßig auf der Bühne. Jorik Tiede und Alex Stolt waren
im Line-Up. An die Show erinnere ich mich. Und da gibt's eine Aufnahme. Ich habe davon auch ein Reel hochgeladen, wo Marvin von den 4 Feinden richtig krass abgelacht hat.
Der saß im Publikum. Ganz komisch. Also die waren auf jeden Fall da. Da waren auch noch 1-2 andere im Line-Up, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wer. Aber an die kann ich mich noch erinnern.
Ich glaube, die 3 waren da.
Wie und im Reel hat Marvin einfach gelacht.
Ja.
Und er hat ja so eine sehr markante Lache.
Ja, und das war wirklich so. Und ich höre das heute noch so, das tat gut damals.
Ach, süß.
Nach 3-4 Monaten. Cute. Waren richtig cute. Die haben sich auch vor mir hingehockt und waren so, verkauf deine Seele nicht.
Ja.
Werden bald alle kommen, die Seelenfänger, verkauf deine Seele nicht. Und
das sind so cool.
So im Hinterkopf manchmal noch.
Ja, ganz liebe Grüße natürlich an Alex, aber auch an Jorik oder generell an die 4 Feinde.
An
Marvin nicht.
Okay. Auch an Marvin und auch an Sebo. Das war, glaube ich, so kurz nachdem oder kurz bevor die ihren Arena-Stand angekündigt haben. Das war halt auch noch an einem Level, wo noch nicht ansatzweise da, wo sie heute natürlich sind.
Aber ich hatte damals schon so richtig krass Respekt. Also es war so, es war mein erster Arthur Schröder-Moment, glaube ich.
Ich glaube, es war auch irgendwie in deiner Anmoderation von wegen, dass du vielleicht noch unter 10 Auftritte, weil das war dann wenn du Anfang 22 den ersten hattest, dann 4 Monate Pause oder so, dann kommt
so
das ja hin.
Monate,
dann so im Sommer.
So es waren wenige.
Ja. Wie war es bei dir? Kannst du dich noch erinnern an deine ersten Bühnenmomente?
Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 20 bei meinem ersten Auftritt.
2018 war es ja.
Ja, dann war ich schon 20, genau.
keine 90.
Und dann habe ich mich 6 oder 8 Monate nicht mehr getraut. Und dann habe ich 2019 richtig angefangen und dann ging es auch nicht mehr. Aber ich habe die ersten 7 Auftritte immer was Neues erzählt. Ich fand es richtig geil. Und ich habe auch nicht verstanden, warum alle gesagt haben, bitte, also jetzt arbeite gerne an deinen alten Witzen. Ich war so, nein, ist langweilig. Die kennen alle schon meine Witze, bestimmt.
Ganz München kennt meine Witze.
Und dann habe ich aber richtig losgelegt. Und dann habe ich vor Corona auch noch mit Hauke van Goens Servus Comedy angefangen. Und da habe ich dann angefangen auch zu hosten. Und dann diesen ganzen Scheiß gemacht mit eBay Kleinanzeigen, eine Bühne kaufen und eBay Kleinanzeigen, Lautsprecher und Mikros und so kaufen und dann hat Gott sei Dank Hauke van Goens viel organisiert, aber das war natürlich, also das war so.
Also du hast auch sehr früh selber ein Mic organisiert und.
Also Hauke van Goens hat das meiste an Orga und eBay Kleinanzeigen Ding übernommen, aber es war natürlich auch so, oh krass, okay, jetzt müssen wir 150 Euro ausgeben, um dieses Equipment zu kaufen für diese Bühne. Und dann fangen wir an und stehen vor diesem Restaurant und versuchen irgendwie Leute dazu zu kriegen, noch zur Show zu kommen und sind Flyern gegangen, immer wieder mal so, hey, wollt ihr auf eine gratis Comedy-Show? Und so. Und die Phase, wo so 3 Leute im Publikum sitzen, mal 10. Und jetzt ist es eine Mic, da sind jeden Abend, also jede Woche 40, 50 Leute. Das ist die, also mit einer der etabliertesten Open Mics in München jetzt. Aber so hat es bei mir angefangen. Also,
Ich wollte es auch einfach nochmal ansprechen, weil wir natürlich jetzt viel darüber geredet haben, was bei euch die letzten Monate ging und dann von außen ist natürlich immer so, okay, der oder die kommt jetzt aus dem Nix, aber da stecken ja immer einige Jahre dahinter, wo man halt einfach nur im Underground die ganze Zeit performt und seine Schritte macht und so und gerade natürlich bei Comedy sehr oft erst so nach 4, 5, 6 Jahren, dass überhaupt mal so ein bisschen größere Karrieresteps irgendwie kommen.
Ja, voll.
Bei dir, Flo, hat es jetzt nicht ganz 4-5 Jahre gedauert. Ja. 2,5 sind es jetzt insgesamt. Würdest du bei dir auch sagen, dass sich das viele Hosten, was du ja sehr schnell gemacht hast, auch so krass vorangebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, was meine Confidence so angeht und meine Spontanität auf der Bühne. Und das habe ich gestern richtig krass gemerkt. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Einfach meine Attitude auf der Bühne.
Ja.
Dass ich so
entspannt.
Ja,
cool.
Ich war so, Leute, ich erzähle euch das jetzt und ich habe hier die Kontrolle. Und das war auch was, was Hazel vor 2 Wochen zu mir gesagt hat, dass es immer so mit am wichtigsten ist, dass die Leute jederzeit wissen, du hast die Kontrolle hier. Und da hilft Hosten ungemein. Also das ist krass, was das für einen Effekt hat. Und trotzdem liege ich sehr oft abends im Bett und frage mich, warum ich. Also ja.
Aber
also,
es ist ja auch schon krass bei dir, weil du wolltest ja Medizin studieren, glaube ich. Aber also dann ging ja doch irgendwie das mit Comedy relativ schnell. Ja. Also du bist ja mehr oder weniger von der Schule direkt in Comedy rein, so, ne?
Also ich hatte so 1 Jahr Pause, ich habe 1 Jahr wiederholt, dann hatte ich 1 Jahr Pause, wo ich so nebenbei noch in einem Kosmetikladen gearbeitet habe und dann habe ich mein Pflegepraktikum in der Klinik angefangen und da habe ich aber nebenbei schon Comedy gemacht und dann fand ich das auf der 2. Station, auf der ich war und gearbeitet habe, so furchtbar und Comedy war so geil, dass ich dachte, hä, wieso soll ich dann die Scheiße machen, wenn ich auch Comedy machen kann? Und dann bin ich so all in Comedy rein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also ist ja alles andere als ein gewöhnlicher Werdegang für.
Ja, aber also bei den meistens ist der Künstlerweg ja sehr steinig und lang.
Ja.
Und du hast ja auch gesagt, du hast ja auch studiert Kommunikationswissenschaften und Psychologie. und dann ja auch noch lange im Startup gearbeitet in der Werbebranche. Yeah. Hast du ja auch ein Bit drüber, ein recht bekanntes.
Yes.
Wie lange hat es bei dir dann insgesamt gedauert, wo du gemerkt hast, ah doch, das könnte was mit Comedy werden und ich muss nicht mehr ins Startup?
Ja, waren jetzt 5 Jahre, wo ich dann gemerkt habe, ach so, ich arbeite jetzt echt viel vom Homeoffice aus, aber es war eigentlich die ganze Zeit die Bahn und ich konnte nicht mehr gut arbeiten da, weil das WLAN ist scheiße. Und ich glaube, es reicht, um zu leben. Und das ist seit diesem Jahr.
Jetzt haben wir ja diese verschiedenen Phasen, über die ihr gesprochen oder über die wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, mit mal läuft's besser mit Comedy, mal bei dir der Glow-Up, den du aktuell hast auf der Bühne. Oder du musstest dich dran gewöhnen, an Tourleben und so. Generell ist ja das Comedian-Leben oder generell das Künstlerleben viel geprägt so von Selbstzweifeln, Unsicherheiten, Nachdenken, Sachen zerdenken. So klassische Künstlerkrankheiten, würde ich sagen, und ich erwähne sie jetzt zum 100. Mal, die Podcast-Folge von euch beiden, von Ende letzten Jahres, da habt ihr auch sehr offen über mentale Gesundheit gesprochen und dass ihr auch seit einigen Jahren schon unter verschiedenen Formen von mentalen Problemen leidet. Darf ich fragen, wie es so aktuell oder in den letzten Monaten damit ging, so welche Phasen ihr da zuletzt durchlebt habt? Also es ist natürlich ein riesiges Thema, aber keine Ahnung, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, ja, läuft alles geil und wir fühlen uns super und so, aber wie war es in der Hinsicht zuletzt?
Ja, also Flo, sollen wir uns outen?
Wir outen uns, ey, es ist schon...
Es ist schon scheiße.
Es ist schon scheiße.
Also das Angenehme mit Florentine Osche.
Mit Anna.
Und mit Anna. Wir haben ja beide Depressionen.
Ja.
Und wir tauschen uns auch beide sehr offen drüber aus und deswegen, also bei unserem Solo in Hamburg waren wir auch beide nicht, also es ging uns einfach nicht gut.
Ja.
Und wir sind auch nach Hamburg gefahren und wir haben gemerkt, es ist also wow.
Diese Zugfahrt war so intens.
Aber es war also auch gar nicht zwischen uns, weil es ist so angenehm.
Null.
Weil
wir
wenn,
so, wir koexistieren so richtig
genau.
Gut und sind trotzdem beisammen, aber jeder für sich und es ist angenehm. Also ich finde, es gibt so Leute, die sind depressiv, das zieht dich auch runter oder du hast dann so, ich muss ja jetzt irgendwie helfen und ich glaube, wir haben so diese stille Übereinkunft getroffen. Wir
dir geht's gerade scheiße, mir geht's auch scheiße.
Ja, okay.
Lass mal einfach kurz im
chillen.
Loch bleiben und unser Ding machen. Und dann haben wir jeweils auf uns geachtet und das gemacht, was wir gerade brauchen. Ich glaube, du bist auf dem Zimmer geblieben vor der Show und ich bin spazieren gegangen. So, und danach, vor der Show, waren wir wieder funktionsfähig. Weil wir haben halt, wir können beide gut funktionieren, auch wenn wir depressiv sind. Und bei der Show war das dann super. Aber ja, also es ist halt so, wenn du Depression hast, wenn du gerade eine depressive Episode hast und die habe ich immer noch. Und die kommen bei mir auch eher, wenn halt viel Herausforderung, viel Stress.
Ja,
deswegen habe ich das gerade viel und ich glaube, du auch. Also ich rede mal nur von mir. Ich kenne die schon. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Und dann kann ich mich drauf einstellen. Und manchmal merke ich, dass mich das in meiner Performance auch leider mehr beeinflusst, als ich es gerne hätte. Und in meiner Arbeitsweise. Aber es ist halt, ich habe das halt. Und ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß, es ist nicht immer so. Und ich weiß, es sind Phasen. Und es ist frustrierend. Aber ja, machst halt weiter und versuchst, auf dich aufzupassen. Und dann geht das schon.
Und so. Ich glaube auch, so plakativ das klingt, aber es macht ja auch zu einem großen Teil einfach unsere Sicht auf die Dinge aus und beeinflusst uns dann irgendwo auch positiv wieder, was Bühne und so angeht. Bei mir ist jetzt noch besonders dazu gekommen, dass ich jetzt seit 5 Monaten keine Therapie mehr habe. Das ist neu, ungewohnt, weil ich glaube, ich war jetzt 5 Jahre fast in Therapie und deshalb bin ich voll stolz auf mich zu merken, nee, ich komme klar. Also es gab Zeiten, da kam ich offensichtlich nicht klar und jetzt komme ich klar und es ist unangenehm, aber man hält es irgendwie aus und ich weiß nicht, ob es so ein depressiver Gedanke ist oder ob das einfach vielleicht auch gesund ist, sich zu sagen, aber vielleicht ist es das jetzt. Vielleicht ist es das, wie geil das Leben halt ist und es wird auch nicht großartig geiler und nicht großartig schlimmer, sondern das ist so der Nullmeridian und der ist so vielleicht bei -10, aber so darum pendelt es irgendwie, aber das ist auch völlig okay, weil ich komme klar. Und es
also beruhigt dich das eher, als dass es ernüchternd ist?
Es hat mich sehr lange Zeit ernüchtert und frustriert und als mir das mein Therapeut auch das erste Mal so vorsichtig gesagt hat, so es gibt ja auch so Depressionsformen, die so systemisch sind, also dass du so nicht krasse Tiefs hast, aber so permanent so ein bisschen gedrückt bist, dachte ich so, ja toll, aber das ist ja null lebenswert. Und ich habe meine Einstellung dazu jetzt einfach verändert und ich finde mein Leben gerade sehr lebenswert, obwohl es mir oft nicht gut geht. Und das ist ein voll schönes Mindset, in dem ich gerade bin.
Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, Anna, dass das natürlich auch verstärkt wird durch halt den Stress und Arbeit und so. Also diese ganzen Sachen, die jetzt so anstanden, sorgen die dann eher dafür, dass es in die Richtung gepusht wird. Es wird schlimmer, weil es ja gleichzeitig auch in die Richtung pusht, aber wir fühlen uns gut, weil das macht uns Spaß. Also genau. Kann man das überhaupt bestimmen oder ist es einfach so ein ständiges Auf und Ab?
Es ist ein ständiges Auf und Ab, es ist ein ständiges Abwiegen auch. Und es ist aber auch so, wir gehen ja alle, also ich glaube, jeder Künstler geht schnell in so eine Position von, ich muss dankbar sein, ich muss demütig sein für alle Chancen, die ich kriege, weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich davon leben kann. Und ich muss alles machen, weil sonst sterbe ich, keine Ahnung. Also man katastrophisiert ja auch so dumm. Und
man denkt ja absolut oft.
Genau.
Ja.
Und was ich jetzt ein bisschen mehr mache dieses Jahr, ist auch bei manchen Chancen, wo ich schon ahne, ich glaube, das ist gar nicht mal so das, was du unbedingt ganz dringend unbedingt machen möchtest und willst. Dass ich auch mal sage, vielen Dank, aber nein, danke, ich brauche gerade so, ich brauche gerade Zeit, weil man sagt sehr schnell, also weil man ja selbstständig ist, man kann sich das alles selber anschauen. Ich hatte jetzt mehrmals so den Fall, dass mein Kalender einfach jeden Tag war irgendwas. Und das ist geil. Ich habe auch auf viel, richtig viel Bock, aber auch nach 10 abnormal geilen Partys hast du irgendwann keine Lust mehr auf die Party und du willst ja Bock haben, so. Wenn du es zu viel machst und dich übernimmst und die Freude dran verlierst, dann weißt du, okay, du musst die Reißleine ziehen, weil es macht keinen Sinn, Stand-up zu machen, wenn du es hast. Und ich hatte das jetzt einmal dieses Jahr, dass ich dachte, ich hasse es gerade auf der Bühne zu stehen, ich will gerade nicht hier sein, ich fühle mich scheiße. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, so, dann habe ich weniger gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss wieder allein sein, ich muss kurz wieder klarkommen und alles verarbeiten, so. Weil es ist ja auch so viel, was geil ist, aber es ist halt so viel, du musst ja auch irgendwie dir Zeit nehmen, das zu verarbeiten, aber dieses Jahr war viel, hier ist was Neues und 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 du hast es alles noch gar nicht und dann irgendwann verlierst du dich ein bisschen und funktionierst nur noch und das ist nicht gut und deswegen habe ich jetzt auch geplant, mir immer wieder so Blocker reinzumachen, die ich natürlich nicht aufrechterhalten werde, so, aber so ein bisschen drauf zu achten.
Ich glaube, das ist extrem wichtig und gleichzeitig auch so die Erkenntnis, also man hat sich für diesen Struggle auch mehr oder weniger so ein bisschen entschieden.
Voll, und man liebt den ja auch.
Das, egal, jetzt sind wir, ich bin ja auch seit Jahren so selbstständig und mache auch ganz viele Sachen irgendwie parallel. Und da gab's immer wieder Phasen, wo ich gemerkt, nee, ich muss jetzt weitermachen, aber eigentlich will ich auch gerade mal nicht mehr. Mhm. Und jetzt durch Comedy hat sich das bei mir auch noch verstärkt in den letzten 8 Monaten, dass wenn ich immer irgendwie so 17 Tage in Folge aufgetreten bin und ich habe noch meinen Job und das hier und keine Ahnung was. Und dann war ich jetzt letztens im Urlaub und habe so, das war höchste Zeit gerade.
Ja, krass.
Nach 3 Jahren, ich war irgendwie das erste Mal nach 3 Jahren im Urlaub und
das
so.
Das ist heavy, ne?
Hab mir jetzt auch so gesagt, ey, ich muss das ein bisschen präventiver handeln. Ich kann nicht immer erst Wochen oder Monate warten, bis man an diesen Punkt kommt.
Ja.
Und es wird auch wieder Phasen geben, wo man viel zu viel spielt oder viel zu, oder was weiß ich, rumhetzt von da nach da und so, aber ja, dass man so ein bisschen abwägt, wie du schon sagst.
Aber ja, das ist das Wort. Prävention und einfach selbst beobachten.
Ja.
Ab und zu merkst du es erst, wenn du schon mittendrin steckst. Aber das ist auch okay und dann kannst du ja auch hoffentlich ein bisschen langsamer machen und ja.
Hast du das Gefühl, dass du das mittlerweile auch besser abwiegen kannst, wann diese Punkte kommen und dass du es frühzeitig erkennst?
Aber also ich hatte 4 Tage Urlaub dieses Jahr und die habe ich mit mir selbst in Wien verbracht und das war so schön und da habe ich gemerkt, ich will das auf jeden Fall auch öfter wieder machen. Und
vielleicht auch mehr als 4 Tage.
Und vielleicht auch mehr als 4 Tage von 365.
Ja.
Aber ich, ja, nee, also im Moment habe ich wirklich so alle 18 Tage einen Tag mal, wo ich zumindest keinen Mic habe. Dann habe ich meistens was anderes. Dann habe ich entweder irgendein Meeting oder irgendeinen Podcast oder irgendeine andere Aufzeichnung oder irgendwas ist immer so und ich muss da auf jeden Fall noch besser drin werden. Und ich habe es mir halt jetzt fürs nächste Jahr vorgenommen, weil das auch insane, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe teilweise schon bis in den Mai rein Termine. So.
Ja, ja, bei mir ist auch schon bis Mai 25.
Und dass ich mir dann halt einfach sage, okay, nee, im Juni, egal was kommt, außer es kommt das und das, nee,
ja,
egal
genau,
was kommt, da will ich diese 2 Wochen am Stück einfach Pause machen.
Ja.
Weil das ist wichtig.
Okay. Ja, kommen wir von dem einen kleinen Thema, mentale Gesundheit, zum nächsten kleinen Thema. Wir haben ja eingangs schon über eure gemeinsamen Doppelsolo-Termine gesprochen, mit dem Titel Hochgeschlafen. Und ich tippe mal, dass dieser Titel auf gewisse Probleme in der Szene hindeuten soll. Oder es ist
gibt sogar noch eine Subline eigentlich zu dem Titel.
Es gibt
Titel.
Eine Subline irgendwie für eine Frau ziemlich lustig oder irgendwie sowas.
Richtig. Ja.
Genau. Wenn wir dieses Thema jetzt mal pauschal unter dem Titel Frauen in der Comedy-Szene zusammenfassen, so ganz plakativ. Es fällt mir voll schwer, das irgendwie so anzumoderieren oder welche Frage ich so konkret stellen soll. Also ich weiß, wo soll man anfangen, ist so eigentlich die Frage.
Ja.
So was sind die größten Probleme, was sind die kleineren Probleme, welche Probleme bedingen sich gegenseitig, aber was sind eure ersten Gedanken, wenn es darum geht, weil ihr ja auch Betroffene seid davon? Ihr könnt auch kurz darüber nachdenken.
Ich würde gern lang darüber nachdenken.
Oder lang darüber nachdenken.
Erster Gedanke. Okay, ihr habt da ja super viel Reaktion bekommen auf euren Podcast
bis
bei
heute
Philipp
noch.
Efe.
Der Podcast ist jetzt wie lange? Die Folge ist wie lange her? 3 Monate August meinst du? 3 ist 3, ne? Etwa.
Ja, das ist auch
also Rebecca und ich sind so jede Woche noch so, ja, hast du auch wieder eine Nachricht? Ja, okay, du hast auch wieder eine Nachricht bekommen. Ja, und es sind meistens so weibliche Newcomerinnen oder erfolgreiche Newcomer männlich gewesen, die positives Feedback dagelassen haben. Und dazwischen war auch richtig viel Frust von einigen männlichen Kollegen, den ich teilweise nachvollziehen konnte, aber teilweise auch dachte, okay, ihr seid gerade wirklich auch Teil des Problems und eure Reaktion zeigt mir, dass da irgendein Nerv getroffen wurde. Aber ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Folge viel bewirkt hat. Also ich habe noch nie so viel Feedback aus der Szene auf irgendwas bekommen, was ich gemacht habe. Und es hat mich eine Zeit lang auch so ein bisschen unwohl fühlen lassen, weil ich nicht unter diesem Frauenthema so gesehen werden wollte per se oder nur für dieses Thema zumindest. Aber ich glaube, es ist ein guter Schritt gewesen und die Leute, die mir wichtig sind, beziehungsweise zu denen ich aufschaue, sowohl künstlerisch als auch menschlich, die sind sehr gut damit umgegangen und haben sich teilweise auch Dinge zu Herzen genommen und da sind ein paar Sachen ins Rollen gekommen, dann auch wieder nicht so gut gehandelt worden, so dass ich jetzt auch merke, so ich bin einfach, was dieses Thema angeht, langsam so ein bisschen frustriert und fahre jetzt einfach den Weg, mich da rauszuziehen, weil es bringt mich nicht weiter, es hilft nicht wirklich den Frauen in der Szene und es zieht einfach Energie, dass ich halt mich nicht mit, also da, das ist zu viel Kapazität, die dann nicht frei ist für Dinge, die ich eigentlich erreichen will. Aber ich bin immer offen dafür, wenn ich mit Frauen direkt spreche oder wenn mir wirklich schlimmes Verhalten, übergriffiges Verhalten von anderen Kollegen auffällt, dass ich das dann irgendwie anspreche, entweder mit der Person oder ich wende mich an andere Kolleginnen und die hören sich dann um. Also eine Kollegin neulich hat auch gesagt, so, ah, wie schätzt du den ein und ist dir da was passiert, weil ich habe das und das gehört und ich würde mich jetzt gern mit denen und den Kolleginnen mal zusammensetzen. Und da passiert schon was, also der Zusammenhalt zwischen den Frauen ist auf jeden Fall gestärkt, auch weil ich das Gefühl habe, oder das wurde mir auch gespiegelt, dass viele Frauen so eine Stimme bekommen haben durch diesen Podcast oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber ja, andererseits ist bei den männlichen Kollegen teilweise auch dieses Gefühl aufgekommen, ah, man darf ja jetzt gar nichts mehr und ich hab ja regelrecht Angst, in irgendein Line-up zu gehen, wo die und die Frau ist, weil die hat ja dazu mal was gesagt und ist es jetzt schon übergriffig, wenn ich einen Witz mache? Und ich glaube, dass das Problem ist, dass viele dieser Typen, also vor allem Typen, die so denken, gar nicht wissen, um was für Fälle es sich eigentlich gehandelt hat. Und dass natürlich nach wie vor, wenn man guten Raum lesen kann, kann man auch einen guten Joke bringen, der vielleicht unter der Gürtellinie ist, aber man verzeiht den der Person, weil es kommt das Setting dazu, es kommt die Beziehung zwischen den beiden Personen, wo der Witz gemacht wird, dazu und generell die Stimmung vor Ort. Und es ist, ja, das hat mich dann so ein bisschen traurig gemacht, dass manche eher in diese Richtung gegangen sind, dann so, ah, oh, okay, und ich habe Angst, gecancelt zu werden, weil ich darf jetzt nichts mehr machen und die Frauen, die haben sich ja jetzt so. Und da dachte ich so, ja, fuck, genau das wollte ich nicht, weil es geht mir nicht um diese Roasts, es geht mir nicht um diese Witze, es geht mir auch nicht um diese Personen, die sich so gefühlt haben teilweise, sondern es sind ganz klare andere Probleme, die in jedem Arbeitsumfeld außerhalb der Comedy-Szene in einem Büro zu einer Abmahnung oder einer Kündigung geführt hätten. Und ich glaube, da ist viel ins Rollen gekommen, aber dann halt auch wieder nicht. Und deshalb denke ich so, ist es okay, dass es jetzt draußen ist, aber ich ziehe mich da einfach persönlich zurück, weil ich bin durch. Ich habe einmal alles gesagt und ja.
Du hast
ja
jetzt sehr viel über diese Folge gesprochen. Mhm. Vielleicht kurz zur Einordnung, habe ich ja schon gesagt, du warst mit Rebecca bei Philipp Wefel im Podcast und ich weiß gar nicht, wie ihr zu dem Thema letztendlich kamt, aber es ging eigentlich so um alle möglichen Punkte von, es geht halt los bei, ich bin die einzige Frau im Line-Up, wie fühle ich mich in Backstages, über sexistische Sprüche, dann natürlich dieser ständige Druck, den man als Frau hat, von wegen Frauen sind nicht lustig. Du hast dann auch so einen schönen Satz gesagt, entweder du bist die Ausnahme von dieser Regel für die Leute oder du bestätigst die Regel. So,
ja.
Also du musst immer abliefern als Frau. Es ging um fehlendes Feedback von anderen Comedians, um fehlende Förderung, fehlendes Interesse so an der Comedy. Genau, und dann natürlich hin bis zu Übergriffigkeiten. So, das war jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Und darüber habt ihr sehr viel gesprochen und daraufhin gab es sehr viel Nachrichten offenbar aus der Szene.
Genau.
Ja. Anna.
Ich wollte nur erwähnen, wir haben, also, weiß nicht, ob das, also, du hast ja auch extra gefragt vor unserem Gespräch, ob wir darüber reden wollen, einfach gerade weil das gerade so voll das aktuell, also ich will noch mal festhalten, du hast uns noch gefragt. Ich wollte einfach nur normal reden und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht über, wie formuliere ich sie jetzt, damit ich nicht 1000 Kommentare bekomme, so wie ihr. Und ich bin euch super dankbar, dass ihr, also, es war super, dass ihr das im Podcast gemacht habt, aber ich habe beobachtet, also ich habe ja mitbekommen, wie viele Nachrichten ihr bekommt und es hat viel mit euch gemacht und ich habe gerade gemerkt, du hast ja gefragt, wollen wir drüber reden und war ich so, ja natürlich und jetzt saß ich hier und habe überlegt, okay, wie soll ich denn anfangen, wo soll ich denn ansetzen und mein erster Gedanke war, boah, aber ich habe keinen Bock auf das durchmachen, was ihr durchgemacht habt, nachdem ihr bei dem Podcast wart, so, weil es ist so ein multifaktorielles Thema und ich glaube, das Hauptproblem, wenn man, das ist jetzt eine steile These zu sagen, das ist das Hauptproblem, aber eins der großen Probleme, wenn es um die Thematik geht, Frauen in der Comedy, ist, ich habe das Gefühl, dass vielen Menschen nicht klar ist, zwei Wahrheiten können nebeneinander existieren. Es können mehrere Dinge wahr sein. So. Und es ist wahr, dass Frauen in der Comedy sehr stark gefördert werden. Ja. Es kann gleichzeitig wahr sein, dass Frauen in der Comedy durch Dinge durch müssen und sich durch Szenarien und Situationen durchbeißen müssen, denen männlich gelesene Personen gar nicht erst begegnen.
So. Ausgesetzt sind.
So. Und gar nicht ausgesetzt sind. So. Und das ist irgendwie ein bisschen das, was mich frustriert. Und ich habe aber das Gefühl, es hat vor allem einfach damit zu tun, dass viele männlich gelesene Personen nicht wissen, wie weiblich gelesene Personen die Welt wahrnehmen. Und ich glaube, wir oder ich sehe Dinge auf eine Weise und ich habe Dinge erlebt, die meine Perspektive jetzt füttern und auf der meine Perspektive auf die Welt, auf der meine Perspektive auf die Welt begründet ist. Und die können ja Leute, die nicht sich als Frau oder als weiblich gelesene Person durch die Welt bewegen, gar nicht wissen. Und die Standpunkte sind so unterschiedlich gefühlt, dass wenn wir dann sagen, hey, das, sind die ersten Reaktionen oft
Abwehrhaltung.
Abwehrhaltung. Ja. Beleidigt sein, Abwehrhaltung, aber ich nicht. So
ja, und
rausnehmen.
Das trifft ja auch schon auf sehr viel Frust. Da ist ja auch grundlegend so sehr viel Frust da.
Ja, gerade weil wir ja oft
werden,
so gefördert werden, bevorzugt werden, weil es ja so wenige gibt, gibt es halt auch dieses Bild von wir nehmen anderen was weg. Und das stimmt ja nur auf der ganz oberflächlichen Ebene.
Dass dieses Schuldgefühl und so ein schlechtes Gewissen und dann die Dankbarkeit und die Scham auch und auf der anderen Seite auch aber diese Wut und diese Ungerechtigkeit. Und es ist genau das, es ist nicht dieses Schwarz und Weiß. Und ich finde, das hast du richtig gut gesagt, Anna. Das ist halt einfach, das kann koexistieren und es soll auch gar nicht in so eine unangenehme, woke Richtung gehen. Also was mir wichtig ist, ist einfach, dass keine sexistischen Kommentare kommen, niemand wird angefasst. Da bin ich schon mal richtig froh. Und wenn man dann noch guten weiblichen Newcomern den Raum bietet, um zu wachsen. Ja. Und es gibt vielleicht Leute, die wollen mich jetzt missverstehen, dann go for it, aber das ist meine Meinung und ich sehe das ja immer so ein bisschen anders mit dieser, wir brauchen unbedingt so und so viele Frauen in den und den Mixshows. Ich stehe auch dazu, werden mich jetzt auch vielleicht wieder manche hassen, aber wenn die Frau wirklich nicht gut ist, dann nehmt sie bitte, bitte nicht ins Line-up, sondern gebt ihr noch mehr Zeit auf Open Mics, aber packt sie nicht in eine Mixshow neben 5 erfahrene männliche Kollegen und dann fällt sie raus als, ist halt eine Frau, die ist nicht lustig.
Ja, gegen dieses Frauenquote aus Prinzip ist halt schwierig, weil das eben dieses zweischneidige Ding ist.
Und ich will jetzt auch nicht so ein Girls-Girl sein.
Nein,
so.
Nein, es ist ja eben dieses, wie das Zitat, das Jonas schon gut, also schon vorbereitet hatte.
Entweder bist du die Ausnahme von der Regel oder du bestätigst den.
Genau.
Schreibe ich mir an die Wand.
Ja, aber deswegen ist es so unfair.
Ich glaube, es ist auch okay, am Anfang aufgrund der Quote irgendwo reingebucht zu werden als Frau, aber sich nicht darauf auszuruhen, ist die Aufgabe von Frauen. Und da Leistung hinterher zu packen, um dann die Leute davon zu überzeugen, ja, okay, vielleicht wurde ich hier auch irgendwo bevorzugt, stehe ich auch zu, aber ich habe es auch verdient. Und das kann koexistieren.
Ja, genau, ja. Genau. Ja.
Das ist ja eh immer die Diskussion bei Quoten allgemein. Sind die fair, sind die unfair, wie sind die wirklich für eine Förderung da oder nur aus Prinzip? Ich glaube schon, dass sie weiterhelfen können, um überhaupt mal Strukturen aufzubrechen, die vielleicht so seit Jahrzehnten existieren. Aber klar, auf Strecke, wie du sagst, muss natürlich auch Leistung dabei sein. Aber es geht ja allgemein überhaupt erstmal darum, mehr Frauen in die Szene zu bringen, den Raum zu schaffen, gewisse Hürden abzubauen. So, das sind ja die ersten Schritte und das ist dann ja erstmal einfach nur bei Open Mics, da geht's ja jetzt noch nicht um irgendwelche Gagen bei Mixed Shows und so. Das ist ja das eine. Und dann natürlich, was in irgendwelchen Backstages passiert oder drumherum und mit Sprüchen oder Übergriffigkeiten, ist ja auch nochmal ein eigenes Feld.
Genau,
also was natürlich alles irgendwo Schnittmengen hat, aber es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Erstmal so Frauen überhaupt auf der Bühne und wie machen die Comedy und wie viele Chancen bekommen sie und dann natürlich, was noch hinter den Kulissen passiert. So, und es geht ja allgemein, glaube ich, auch erstmal darum, Bewusstsein zu schaffen für diese Thematiken und das nicht dann direkt als Angriff oder so zu nehmen, sondern einfach zu gucken, okay, kann ich da reflektieren und was kann ich vielleicht im Kleinen irgendwie verändern und machen und so und überhaupt mal darauf zu achten und eine gewisse Empathie zu entwickeln.
Und ich will an der Stelle auch nochmal ein Lob aussprechen irgendwie an viele, auch männliche Kollegen, aber auch weibliche, die sich wirklich viel auch dafür einsetzen, dass mehr Frauen auf Shows kommen. Das sieht man auch. Und es gibt Kurse, es gibt Open Mics, es gibt ganz viele Anlaufstellen, wo Frauen sehr gefördert werden. Und es gibt viele männliche Kollegen, denen, wenn man denen was erzählt, die wirklich geschockt sind und sagen, nee, da müssen wir was tun. Und die sich auch dafür einsetzen und wo man wirklich das Gefühl hat, ah nee, das ist angekommen und die stempeln das jetzt nicht ab als ich ziehe hier die Opferkarte oder ich will Aufmerksamkeit, sondern nee, die nehmen das sich zu Herzen und sagen, das geht nicht. Und das passiert auch schon. Also
ja.
Es sind viele, viele gute Leute dabei in der Szene.
Ja. Eine Sache, die ich jetzt auch gelernt habe, seit aktuell ist die Debatte ja sehr angeheizt so, aber ein paar Monate davor habe ich auch was gemerkt, was mir nicht so bewusst war. Also das versuche ich jetzt mehr umzusetzen, meine Vorbildfunktion auch als solche zu nutzen und zu sehen, weil ich habe lang nicht realisiert, dass ich für Kolleginnen, die vielleicht gerade anfangen, ein Vorbild bin, vielleicht, weil ich bei ein paar Aufzeichnungen war und so und halt auch davon leben kann. Und ich sehe mich gerade noch nicht als Vorbild, aber ich habe dann gemerkt, wenn ich mit denen rede, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn die wissen, die können mit mir reden und wir können im Austausch sein und das bringt ja vielleicht was. So. Und jetzt mache ich das auch mehr und bewusster. Also in München habe ich dann auch angefangen, das mehr zu machen, so die zu motivieren und zu sagen, so hey, bleib dran und wenn irgendwas ist, bla. So. Und da bin ich auch nicht alleine drauf gekommen. Da musste ich auch erst hingewiesen werden von einem Kollegen, der meinte, hey Anna, du hast eine Vorbildfunktion. So,
ja.
Ich habe das nicht gecheckt. Ich bin da nicht von alleine drauf gekommen. So. Und das jetzt auch als, also jetzt auch meine Verantwortung zu realisieren gegenüber weiblichen Newcomerinnen. Also nicht nur, aber auch in dem Bereich, einfach um zu checken, so, hey, herzlich willkommen. So, das hier ist auch der Backstage. Schön, dass du da bist. Geil, dass du das machst, bleib dran. So, ich bin ja auch Teil des Backstages. Ich kann ja auch einen großen Einfluss drauf nehmen, wie die den wahrnehmen und wie die einen normalen Backstage wahrnehmen. So, das hat auch sehr geholfen. Und was Backstage angeht, ja, also es ist ja eigentlich so einfach, was man sich wünscht, aber irgendwie ja doch nicht. Es wird ja immer viel unter diesem Ding Humor wird ja viel entschuldigt, was man in einer normalen Firma, wie du schon gesagt hast, einfach, das würde zu HR und so Abmahnung geben. Man kann ja immer noch Witze machen, aber ich glaube, wir können einfach gemeinsam dafür sorgen, dass nicht,
ja, dass halt nicht jeder Humor. Ja, und wo man es halt nicht beeinflussen kann, dann auch einfach die Aufgabe von jedem Einzelnen, sich dann einfach davon auch abzugrenzen in gewisser Weise, weil du wirst gewisse Menschen in dieser Szene nicht ändern und es sind super ernste Situationen und dann sagst du dem, wie schlimm irgendwas war und dann dauert es eine Sekunde und die sagen, ja, weil du Titten hast, ne? Und ich denke mir, okay, Bro, ich muss nicht mit dir reden.
Ja, so. Ja. Also ich habe ja auch viele Chancen bekommen wegen Quote. So, das ist so. Und ich habe auch oft überlegt, die nicht anzunehmen, weil ich wusste, okay, der erste Grund, aus dem ich das kriege, ist wahrscheinlich Quote. Also ja, ich bin auch talentiert. Aber also mir war schon bewusst, ich erfülle gerade eine Quote für diese Sendung zum Beispiel. Rebecca Papp hat mal eine gute Analogie gebracht. Die hat mal erklärt, wenn man jetzt Comedy-Auftritte oder Slots in einer Sendung sehen würde als Kuchen, ein Stück ist reserviert für eine Frau wegen Quote. Und dann habe ich dran gedacht und gedacht, okay, ja, also was bei mir da immer wieder passiert ist, war, okay, das ist ein Kuchenstück, das ist reserviert für eine Frau, ich krieg's jetzt angeboten. Wenn ich das nicht nehme, wer soll's denn dann? Nee, es wird ja an keinen Typen gehen. Es ist ja reserviert. Es wird mir angeboten. Ich nehme das jetzt. Ich nehme damit niemandem was weg. Ich find's gut, dass es jetzt mehr Platz gibt, der bewusst zur Seite gelegt wird für, hey, wir brauchen Repräsentation. Wir müssen zeigen, dass diese Szene divers ist, weil sie ist ja divers, so. Deswegen nehme ich mir den Platz jetzt auch. Und natürlich habe ich den Gedanken immer wieder, oh, bist du bereit dafür? bist du qualifiziert dafür, darfst du dir den Platz nehmen, ist das okay? Aber die Alternative ist, ich nehme ihn mir nicht und dann ist ja auch niemandem geholfen. Also
vor allem auch nicht den Typen, die sich beschweren, weil sie nicht da reinkommen, auch.
Ja.
Nein?
Doch, nee, ich denke die ganze Zeit, könnte man das besser formulieren. Es ist eklig, in was für eine Position dich dieses Thema bringt, wenn du öffentlich drüber redest, weil alles wird auf die Goldwaage gelegt. Und also ich merke, es ist wie so ein Minenfeld. Ich traue mich kaum, irgendwie was zu sagen. Ja, einfach gerade, weil man auch nicht. Es ist auch einfach uncool, mit diesem Label abgestempelt zu werden. Das ist eine, die setzt sich für.
Genau, und das war mein Problem nach dieser Podcast-Folge. Genau. Aber das.
Es ist uncool, einfach in der Szene. Es ist nicht cool, wenn du sagst, hey, wir wollen Gleichberechtigung. Weil das ist dann so, ja, aber ihr habt doch. Und warum beschwert ihr euch? Und ihr kriegt doch so viele Chancen. Ja, aber deswegen, zwei Dinge können gleichzeitig
sein. Ja, es ist ja auch, es ist, genau, erstens können sehr viele, also es gibt Parallelexistenzen. Und das ist ja generell ein innerer Konflikt, weil du jetzt auch ja gesagt hast, Newcomerinnen kommen jetzt zu mir und ich bin auf einmal jemand, zu dem man aufschaut. So, also erstmal ist das ja auch eine neue Rolle, die man einnimmt, weil man ja selber lange in diesem Newcomer-Status war oder ihr seid ja auch noch auf eine gewisse Art Newcomer, ihr schaut dann wiederum zu anderen Personen auf, aber es gibt auch schon Leute, die zu euch aufschauen und dass man dann in diesen Struggle halt gerät, okay, ich will Leuten helfen, ich muss aber auch auf mich achten und so, und das sind ja so Phasen, die man halt, wo man sich so durchmanövrieren will und wo man dann, es klingt jetzt so abgedroschen, aber glaube ich auch akzeptieren muss, da kann ich jetzt gerade nicht immer alles richtig machen für jede Person.
Nee.
So, und dadurch, dass es aber alle betrifft, ist das ja auch kein Problem, mit dem man alleine dasteht.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, also ich habe schon Hoffnung, dass das die nächsten Jahre besser wird. Ich habe das Gefühl, es wurde jetzt viel angestoßen, auch durch den Podcast. Und generell, es wird viel angestoßen, gerade durch diese ganzen Angebote mit Workshops und allem. Aber es ist schon noch ein sehr aktuelles Thema und akutes Problem, das ich sehe, vor allem für Newcomerinnen, die noch gar nicht etabliert sind, weil wir werden natürlich komplett anders behandelt als jetzt eine 18-Jährige, die gerade ganz neu anfängt und vielleicht auch noch super attraktiv ist und also das ist ja leider nicht immer von Vorteil. So.
Also ich habe über eine Ecke was gehört von einer Comedian, die nach 2 Monaten oder so zu einer Kollegin kam und meinte, die Typen, die sind schon teilweise auch ein bisschen komisch. Und ich dachte mir, geil, es hat 2 Monate gedauert. Und die ist selbst auch noch sehr jung. Mhm. Das passiert halt, ja, aber es sind nicht alle so und es sind
ja, das ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass man
es
ja auch.
Es sind nicht alle so und es sind viele coole auch dabei.
Genau, dass nur, wenn man vielleicht über sich selber denkt, dann als Mann vielleicht. Ich und meine 3 Kumpels haben noch nie irgendwas gemacht. Genau. Was labert ihr? Ja, aber es gibt auch noch genug, die was machen.
Ja, und es ist ja nicht immer, es muss ja nicht immer, es passiert halt so viel auf nicht verbaler Ebene, es passiert so viel. Es ist deswegen auch schwer zu benennen. So. Und ich glaube, da wird sich aber mehr sensibilisiert demnächst. Es gibt aber Gott sei Dank vor allem, habe ich das Gefühl, Menschen, die aufmerksam sind, was das Thema angeht. Also ich habe vor allem Kollegen, die ich sehr schätze und sehr respektiere, gerade weil sie so reflektiert sind, was dieses Thema angeht und weil sie sich auch sehr dafür einsetzen, dass sich da was ändert. So, aber ja, es ist halt einfach, es ist so ein Haufen, es ist so ein multifaktorielles Ding und man kann das jetzt auch nur anreißen.
Es ist sehr multifaktoriell, also wenn man es auch so gesamtgesellschaftlich sieht, denkt man ja auch manchmal, man ist schon sehr weit und denkt das vielleicht gerade aus so einer Berlin-Sicht heraus und dann gibt's aber so jeden Tag so viele Nachrichten und keine Ahnung, Vorfälle und politische Entwicklung, Gesellschaft, wo man sieht, wir sind noch ganz am Anfang oder vielleicht sogar rückschrittlich oder wo stehen wir eigentlich gerade? So.
Genau, ja. Ich glaube, das ist das Ding gerade. Wo stehen wir eigentlich gerade? Es liegt ja auch einfach, es ist ein bisschen kaputtes System und wir versuchen die ganze Zeit mit dem Pflaster irgendwie drauf und aber ja, ich habe das Gefühl, alle geben ihr Ding und tragen was dazu bei und versuchen es besser zu machen. Also die meisten, Gott sei Dank. Gesundheit. ja, genau. Jetzt haben wir unseren Teil auch gemacht. Also wir haben es versucht. Wir haben es mal angerissen. We did our best.
Eine Frage hätte ich noch dazu, so ein bisschen, das spielt so ineinander, zum einen durch diese ganzen Kämpfe, die ihr die ganze Zeit führen müsst, aber auch in Kombination mit ständig auf der Bühne stehen und auch in Anbetracht von allem, was wir jetzt so besprochen haben mit verschiedenen Phasen und man fühlt sich mal gut, mal schlecht. Würdet ihr sagen, insgesamt, weil ihr auch beide ja auch noch voll jung seid, hat euch Comedy insgesamt selbstbewusster gemacht?
Ja.
Im Leben generell?
100%.
Oh mein Gott. Merkt es so auf Klassentreffen. Also ich hatte eine sehr coole Klasse, wir sehen uns jedes Jahr. Und dann merke ich immer so, ah krass, ich bin irgendwie voll der andere Mensch. So mit den gleichen Leuten, die ich aus meiner Kindheit noch kenne. Ja, okay. Ich habe mir mehr Feedback erhofft. Aber das ist so.
Nee, ich dachte, da kommt noch was.
Nee, da kommt gar nichts mehr. Die Story ist vorbei. Aber ja, ich merke schon, dass ich selbstbewusster geworden bin. Auch so mit fremden Leuten. Was aber auch viel durchs Moderieren kam.
Ja, safe. Also kann ich mir sehr gut, du hast ja mehrere hundert Male schon moderiert. Ja. Also ist ja logisch, oder was ist logisch, aber im besten Fall überträgt sich das dann ja auch ein bisschen auf den Alltag und im Interagieren mit Menschen generell.
Voll.
Ja. Ansonsten 25, ich glaube, es wird wieder genug passieren. Ihr habt ja schon gesagt, bis Mai eigentlich der Kalender schon teilweise gefüllt.
Ein bisschen, ja. Lieben Dank für die Einladung.
Es gibt jetzt nicht das eine Ding, wo ihr sagt.
Nee. Oder?
Ich glaube,
so Falsch, aber lustig wird halt wieder gedreht.
Ja, stimmt.
Wird geil, glaube ich, hoffe ich. Ja, doch, es wird doch. Natürlich wird's geil.
Ja.
Und nee, ansonsten.
Ich habe, glaube ich, auch nichts.
Genau, das Ganze heißt ja Guestbook. Ihr tragt euch noch gleich ein im Guestbook. Ich habe das ja haptisch dabei. Wir machen noch ein Polaroid zusammen.
Krass.
Und habt ihr noch letzte Worte? Möchtet ihr noch etwas loswerden?
Vielen Dank, Jonas Lendemann, für die Einladung. Du hast dich sehr gut vorbereitet. Du bist sehr gut in deinem Job.
Dankeschön, vielen Dank. Danke euch.
Ja.
Es hat echt Spaß gemacht. Und also es hat wirklich Bock gemacht. Ja, es waren halt viele ernste Themen.
Wirklich.
Nicht ganz so viel Lockeres dabei, aber es war cool. Es hat echt Bock gemacht.
Danke.
Du glaubst mir das gerade gar nicht so, ne?
Nee, doch, ein bisschen. Doch,
weil
doch.
Du dich einfach nur kaputt lachst.
Nee, ist so süß einfach, so lieb.
Okay.
Bisschen lieber.
Also mir schmeckt's,
genau. Shoutout an Alex. Dann
Alex,
danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und wir sind raus. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.